Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 22. Mai 2025.
Andreas, ich hab dich so vermisst. Da ist im Vatikan sonst was los. Petersplatz, Papst, Fernsehen rauf und runter. Ich sehe das alles und ich habe keine Ahnung, was da in den Hintergründen passiert, was so der neueste Gossip ist aus dem Vatikan, die Geheimnisse. Mir fehlt mein Vatikanflüsterer und ich sitze da vom Fernseher und weiß gar nichts. Du musst das jetzt mit mir erstmal durchkakeln. Was war am Sonntag los?
Und du hast mich wirklich vermisst, ganz
natürlich,
ehrlich?
Natürlich.
Na gut, das schmeichelt
mir. Ich krieg schon irgendwelche Nachrichten und sage, sitzt du vorm Fernseher? Was sagt Andreas? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich sitze irgendwo und ich weiß nichts.
Also der Sonntag war besonders. Ich bin mit meinem E-Bike am Tiber lang. Es war wieder alles komplett abgesperrt. Okay. Also du hattest keine Chance, in die Nähe zu kommen, weil ab einer bestimmten Stelle am Tiber hat die Polizei alles zugemacht und du musstest also dann, durftest nur noch zu Fuß gehen.
Mhm. Es gab Hattest du die Bürste mit, damit das Haar sitzt?
Ja, natürlich hatte ich meine Bürste dabei. Ich hatte meine Bürste dabei, aber wie gesagt, an der Kontrollstelle haben sie diesmal, ich weiß nicht warum, aber es hat offenbar ganz extreme Terrordrohungen gegeben, weil sie haben zum ersten Mal wirklich alle 200.000 Besucher durch Scanner geschickt.
Oh, sowas haben die da?
Die haben also extra bewegt. Also es gibt, weißt du, also du kennst das ja am Flughafen, mal 500 Leute durch den Scanner zu schicken. Ja. Oder
und dann die Gürtel abmachen und so. Mussten die auch die Gürtel abmachen, die Taschen ausleeren und so?
Ja. Die haben, also das war, also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, die wollen nicht wirklich 200.000 Leute durch mobile Scanner schicken. Haben sie aber gemacht. Also die Leute standen ab 5 Uhr morgens, glaube ich, schon an diesen Scannern. Ich kam da nicht durch, weil ich mein Fahrrad nicht abgeben wollte. Ich bin dann drumherum gefahren zur Terrasse, weil da haben wir erstmal fürs Fernsehen den Anfang von dem Gottesdienst moderiert. Und dann aber wollte ich einfach auch den Papst mal wirklich vom Platz aus sehen. Dann habe ich mein Fahrrad angekettet und habe mich da auch durch die Scanner geschoben und bin dann auf den Platz gekommen. Und das war schon unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der ist ja zum ersten Mal Papamobil gefahren. Das war ja nicht vorher nicht.
Hat er Bella Figura gemacht?
Also erstmal, das war so ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Franziskus hatte kurz vor seinem Tod ein neues Papamobil geschenkt bekommen. Das ist ein Elektro-Papamobil. Das ist das erste Mal, dass das Auto nicht mehr mit Benzin oder Diesel, sondern das ist ein Elektro-Papamobil. Diese Dinger sind übrigens super, ne? Also ganz ehrlich.
Du wünschst dir auch so eins zu Weihnachten heimlich.
Ja, also ich war, weil es gab in der Zeit von Benedikt dem 16. eine extra Mercedes-Werkstatt im Vatikan. Die hat nichts anderes gemacht, als das Papamobil zu warten. Okay. Und dieses Auto, das sieht so unscheinbar aus. Also sieht ja aus wie ein Jeep und hat auch kein... Und in Wirklichkeit ist das ein Wunder der Technik, weil die Kiste fährt also bis 80 Stundenkilometer wahnsinnig, die kann wahnsinnig beschleunigen. Also sollte es ein Attentat oder so geben.
Gefährlich, aber wenn er da so steht, der fliegt ja hinüber.
Richtig, der würde, wenn das Ding richtig Gas gibt, würde der total gegen, deswegen hat der so eine Haltestange vor sich. Ja. Das heißt, wenn die in eine gefährliche Situation geben, kann der Fahrer so auf die Tube drücken, dann schießt das wie... Und die Kiste hat
das alles vor mir schon wieder.
Und die Kiste, das Auto hat so Sonderreifen, das sind ganz besondere Spezialreifen, weil die Kiste ist wahnsinnig viel schwerer als man denkt, also weil die also für Terrorattentate vorbereitet ist und
ist er dann da rumgefahren. Ja, das habe ich auch ein paar Bilder gesehen und aber Babys wurden nicht so viel geworfen, ne?
Doch, zwei geworfene Babys gab es. Also ich war ganz nervös, weil beim Moderieren für diesen Fernsehsender habe ich halt gesagt, also sie werden das gleich sehen und dann sagte mein Kollege, ach und wo sind denn jetzt die Babys? Aber sie kamen. Alle beiden Babys wurden geworfen, also das war alles gut.
Und sind auch gesegnet, nicht nur geworfen, auch gesegnet.
Gesegnet war alles gut. Und es war schon, also an dieser Strecke, die Leute haben da wirklich ja stundenlang ausgeharrt und das war schon eine beeindruckende Szene. Also die einige brachen in Tränen aus, als der Papst da vorbeifuhr. Also die haben den ja nur ein paar Sekunden gesehen. Ja. Aber es war schon toll. Also da jubelten die sich alle was zusammen. Das war gewaltig. Also war ganz toll. Mhm. Naja, und die Zeremonie war ja auch echt spannend. Also ich fand's, das ist ja total groovy alles. Also der geht ja, dass diese Zeremonie gibt's ja nur einmal im Leben eines Papstes. Ein einziges Mal geht er runter zum Petrusgrab und betet sozusagen zu seinem Vorgänger. Nur dieses eine Mal geht er da runter und bekommt, wo das sein Pallium liegt, haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja,
dieser,
ich kenne mich aus, Schafe und so.
Schäfchen, genau. Und der große, also der Ring der Päpste, der Siegelring. Also das war schon cool, als er da runtergegangen ist und dann zu der Prozession nach draußen. Naja, und dann kam halt dieser Moment, da habe ich mich auch schon, ich habe schon gedacht, wie wird das jetzt sein? Weil, also weißt du, du musst dir einfach vorstellen, die Fallhöhe ist so irre. Also dieser,
wieso? Dem kann doch nichts passieren. Der ist doch der Papst, der ist doch unfehlbar, der ist doch ganz erwähnt.
Nein, das meine ich nicht, ich meine was ganz anderes. Ich meine, überleg doch mal, dieser gute Mann wächst auf in Chicago. Bob wächst auf in Chicago. Das ist aus damaliger Sicht von dem Zentrum der katholischen Kirche unglaublich weit entfernt.
Na klar, und dann ganz geht einfache er Gegend und so habe ich alles gelesen. Genau.
Dann geht er richtig. Ja. Dann geht er nach Lateinamerika, nach Peru und dort ist er wirklich, das beschönigen die Leute jetzt immer so ein bisschen, aber ich habe das jetzt auch eine ganze Weile recherchiert mit Leuten, die ihn kennen. Das ist der war der wirklich in den Regionen der Ärmsten, der Armen. Also er hat immer gesagt, die Leute leben hier nicht, sondern versuchen zu überleben. Mhm. Also die leben mit, nach Schätzungen der Vereinten Nationen, von $1 bis $2 pro Tag. Also die Hunger und auch Tote, die an Unterernährungen sterben, sind normal. Mhm. Was noch schlimmer ist, die Geburten von Kindern mit Missbildungen geht vor allem darauf zurück, dass die Mütter immer unterernährt sind.
Ach, wie schrecklich,
Und das war Bobs ganz normales Geschäft jahrzehntelang, verstehst du? Also der ist es gewohnt, sich Gummistiefel anzuziehen und durch den Schlamm zu warten. Der ist es gewohnt, in Gemeindezentrum zu kommen. Da sitzen 5 Jungs und Mädchen, die gefirmt werden wollen am Ende der Welt. Also
gut, aber der ist ja schon ein paar Jährchen jetzt auch im Vatikan gewesen. Da
ja, aber nur 2 Jahre. Ja, ich weiß, überleg dir das mal, das stimmt. Ja. Du hast recht, der ist jetzt seit 2 Jahren im Vatikan. Ja. Aber sein Kloster, dieses Kloster, das hat den Charme einer Jugendherberge. Also das
kann ich mir inzwischen vorstellen.
Das hat mit dem Pomp, den er jetzt erlebt.
Kann es sein, dass er diesen überhaupt Pomp auch so ein bisschen mag?
Ja, natürlich, er liebt. Ja, natürlich. Also, aber ich wollte
da
damit nur sagen.
Da kommt doch der Ami wieder durch in ihm, oder auch?
Nein,
der, ich weiß
Quatsch,
nicht.
Der ist schon lange kein Ami mehr. Ich wollte nur sagen, du musst dir einfach vorstellen, jemand, der sein ganzes Leben es als Luxus empfunden hat, wenn er mal ein neues Polo bekam. Oder es auch als Luxus empfunden hat, wenn er zum Geburtstag sich mal das Mittagessen wünschen konnte und der eigentlich selbst als er oberster Chef seines Ordens war, eigentlich immer nur an einem Tisch gesessen hat, der von an Einfachkeit nicht zu übertreffen war, der wird vor diese Peterskirche katapultiert von 200.000 Menschen.
Jetzt ganz viel PS auf einmal unterm Hintern, sein Papamobil.
Und steht da und dann gibt ihm Kardinal Luis Antonio Tagle, an den erinnerst du dich bestimmt,
das ist der Karaoke. Freund, John Lennon Freund,
genau, der Karaoke-Kardinal, der hätte ja auch Papst werden können, wenn er nicht
dieses
Verhältnis von...
Ja, du kommst nicht drüber weg. Ich finde ja immer noch, dass das Größe hat, dieses Lied zu singen. Aber gut, das haben wir alles schon in Folge irgendwas XY ausdiskutiert.
Genau, also dieser Luis Antonio Tagle hat also diesen Ring und geht auf Robert Francis Prevost zu, um ihn dem an den Finger zu stecken.
Endlich Schmuck.
Und dieser Ring, also du musst dir das vorstellen, im Jahr, das zum ersten Mal erscheint er im 13. Jahrhundert, ob die Päpste vorher einen solchen Ring getragen haben, weiß man nicht, aber um das Jahr 1300 taucht er also auf und sie... Das ist eine Form der Geheimhaltung. Also man nennt das auch unter dem Siegel des Ringes. Das heißt, wenn die einen Brief geschrieben haben, haben sie den hinten mit Wachs zugemacht und dann ihren Ring da reingedrückt. Und dieses Siegel der Päpste, das hat natürlich Weltgeschichte geschrieben. Also überleg mal.
Also du meinst, das macht ihn fertig, aber hat er nicht auch eine Sportuhr, um jetzt mal ein bisschen hier von dem ganzen Pomp abzulenken? Irgendwie habe ich da mal so eine Uhr gesehen. Was war das eigentlich? Hat er so eine, zählt er Schritte?
Nein, das, ich weiß nicht, ob die Schritte zählt, aber ich weiß, dass es eine ganz einfache Taucheruhr ist, die ist okay. irgendwie.
Eine Taucheruhr? So, ach, ja, wo das taucht ist, der denn?
Der ist ja sehr sportlich. Also der wollte wahrscheinlich nicht, dass die kaputt geht, wenn er unter der Dusche steht. Auf jeden Fall. Ich, aber jetzt lass mich doch endlich zu Ende reden mit dem Ring.
Ja, ja, ja.
Also
ich versuche mich reinzudenken in diesen Wahn, ja.
Tagle steckt ihm diesen Ring an den Finger. Mhm. Und dieser Ring, dieses Siegel der Päpste, das ist einfach, stell dir das mal vor. Also als die Portugiesen und die Spanier Lateinamerika entdecken, fragen sie den Papst, wie teilen wir dieses Land auf? Als die größte Seeschlacht der Geschichte stattfindet, 1571, 43.000 Tote in ein paar Stunden. All das hat immer mit diesem Siegelring zu tun. Das ist ja, ein historisches...
Ja, irgendwie schon, aber irgendwie, dass da auch irgendwie Männer meinen, sie wählen jetzt irgendwie den nächsten Mann, der Stellvertreter von Jesus ist und dann noch dieser Ring. Aber Siegelring denke ich immer nur an so BWL-Studenten und so. Ich weiß, also ich komme da nicht so ganz. Also diese Begeisterung, tut mir leid, da komme ich irgendwie...
Okay, also jetzt steckt also Tagle endlich Prevost diesen Ring an den Finger und dann weint er in diesem Augenblick wirklich vor Rührung. Mhm. Der Kameramann des Vatikan-Fernsehens reißt ganz schnell das Objektiv nach oben, weil der nicht will, dass man das sieht.
Ach so, das, hat, oh, das ist doch ganz menschlich. Also da ja, haben das sie hat mich der, ja wieder. Ja.
Das hat der Chef des, von Vatikan News, Andrea Tornielli, dann auch korrigiert. Der hat also diese Bilder des weinenden Papstes dann nochmal in die Runde geschickt. Also ich fand's auch toll. Also der war wirklich zutiefst gerührt in diesem Moment. Das war auch sozusagen, ich meine, stell dir das mal vor, da saßen also Stellvertreter aus der ganzen Welt. J.D. Vance selbstverständlich. Ja, der und die haben sich ja danach, also nach dem, nach dieser Zeremonie hat der Papst die politischen Vertreter alle in der Basilika nochmal empfangen. Mhm. Das sind alle, ja, das ist Brauch, das ist ganz normal. Ja. Früher hatte er dann ja noch seine Krone auf, die Tiara, die gibt es ja nicht mehr.
Habe ich auch gelernt schon alles. Ich lerne ja wöchentlich jetzt dazu, nicht mehr täglich. Ja.
Und du hast dann gesehen, es gab also die weißen Königin und die schwarzen Königin.
Ja, das verstehe ich ganz wie beim Schach. Was ist da los?
Nein, das hat ja nichts. Also die in der
das ist alles so lustig. Ja.
In der Renaissance fanden Frauen. Das kann ich jetzt nicht so gut nachvollziehen, weil ich keine Frau bin, aber Frauen fanden in der Renaissance es blöd, schwarz in schwarzen Klamotten zum Papst zu gehen. Das fanden die irgendwie doof.
Also wurde ihnen nicht auferlegt, dass das doof ist, sondern sie fanden das selber doof, meinst du? Ich meine, es schwarz steht ja auch nicht jeder. Also es kann schmeicheln, aber muss auch nicht. Ab einem gewissen Alter wäre ich vorsichtig.
Also siehst du, und schwarz ist aber in der Tradition, muss man schwarz tragen und das fanden die Frauen aber blöd. Deswegen haben die Frauen, die wirklich was zu sagen hatten, und das sind die katholischen Königinnen.
Ach,
und vor allem, natürlich ist die erste unter allen, ist die Gattin des spanischen Königs. Weil der spanische König hat den Titel, der allerkatholischste König zu sein.
Ach, das muss man erstmal schaffen. Der katholischste König unter den katholischen Königen. Und das ist dann der oberkatholische König. Ja.
Genau, das ist der spanische König. Weil die Spanier haben aus ein Wunder erlebt. Und dieses Wunder ist ganz...
Ein Wunder, wieder ein Wunder. Ja, ich liebe deine Wunder. Ja, Entschuldigung.
Ja,
ich unterbreche dich viel zu viel heute. Ich merke das.
Die Spanier haben ein ganz, ganz wichtiges Wunder erlebt. Ein ganz zentrales Wunder. Also das Wunder ist passiert in Rom und in Spanien gleichzeitig. Also in Rom wird eine Kirche, die Kirche von die Kirche gehörte der Kaiserin Helena. Das war eine große Halle, ein Palast, ein kaiserlicher Palast. Und dort lebte die Kaiserin Helena. Mhm. Und als die Barbaren, wir sozusagen, Rom überfallen, mauert sie den Kreuzestitel in ihrer Kirche ein. Der Kreuzestitel ist das, was über dem Kreuz von Jesus Christus hing. Also dieses Inri. Aha, ja. Jesus von Nazareth, Rex Judeum. Also das stand da hier auf Latein, auf Aramäisch, auf Hebräisch.
Das mauert sie ein.
Das mauert sie ein. Und das ist also, um das zu retten von den Barbaren. Also, damit der Barbare,
weil das wichtiger ist als alles andere. Okay, ja, das muss ich ja immer mitdenken. Ja.
Also pass auf, also Jesus Christus wird gekreuzigt. Ja. Über seinem Kreuz hängt ein Holz, das hast du bestimmt schon mal auf Bildern gesehen. Da steht Inri drauf. Mhm. Und dieser sogenannte Kreuzestitel, den mauert sie ein und versteckt den in ihrem Palast.
Gut.
Dieser Palast wird später in eine Kirche umgebaut. Santa Croce in Jerusalem heißt die. Zeige ich dir, wenn du kommst. Ganz tolle Kirche. Und als man diese Kirche restauriert, entdeckt man diesen Kreuzestitel, der also vor den Barbaren über 1.500 Jahre also bewahrt wird. Und an dem Tag, an dem also der Kreuzestitel gefunden wird, gelingt es der Reconquista in Spanien, die Mauren, also die Muslime, aus Spanien rauszuwerfen. Also
das stürmen, hat natürlich, hängt direkt miteinander zusammen.
Richtig. Also der Kreuzestitel wird entdeckt und am gleichen Tag gelingt es also dem spanischen Königspaar, die Mauren, also die Muslime aus Spanien zu vertreiben. Die Reconquista hat gewonnen und das sieht man als ein klares Zeichen. Der liebe Gott hat also diesen Titel wiederfinden lassen und gleichzeitig hat der liebe Gott die Mauren aus Spanien rausgeworfen.
Wow.
Und das führt unter anderem dazu, dass die spanischen Könige als allerkatholischste Könige angesehen werden. Mhm. Sie bekommen ein Privileg, ihre Frauen dürfen nämlich weiß tragen.
Ah, und die anderen müssen alle schwarz und nur der katholische König unter den katholischen Königen, der oberkatholische König darf seine Frau in weiß anziehen.
Richtig.
Wie eine Braut.
Richtig, die darf weiß tragen, die darf auch einen weißen Schleier tragen. Mhm. Und das hast du ja bestimmt gesehen, also diese
Königin
wunderschöne
Letizia.
Königin Letizia. Mhm. Ja, und das war dann jetzt doch so ein bisschen peinlich, so ein kleines bisschen peinlich. Mhm. Also der König von Spanien, Felipe, kommt auf den Papst zu mit der hübschen Letizia. Mhm. Und jetzt würde man ja denken, natürlich gibt der Papst erstmal Letizia die Hand.
Hätte
also ist
jetzt
ja,
man so gelernt, ja, knigelmäßig, die Dame.
Das gebietet ja sozusagen die Höflichkeit, aber stattdessen prescht der spanische König so vor, dass der arme kleine Papst, der ist ja riesig, der spanische König, der Papst hat gar keine andere Wahl. Also der spanische König...
König und nicht an Leo, dass der einfach sich unter Männern...
Ja, er hätte jetzt richtig unhöflich sein müssen und die Hand des Königs ausschlagen und sagen, hören Sie mal zu, ich muss doch erstmal ihrer Frau die Hand geben, aber der König hat da gar keine Chance gelassen, der quetscht sozusagen seine Pranke in die von Leo dem 14.
Die katholische von den Katholischen, die katholischste Pranke unter den Katholischen, ja.
Genau, während Letizia also da so ein bisschen so als Anhängsel, das war schon so ein bisschen peinlich, aber du hast ja auch andere weiße Königin gesehen, weil dieses Privileg, weiß zu tragen, wird auch an andere katholische Könige weitergegeben. Und deswegen, die haben dann also gesagt, unsere Frauen müssen immer in Schwarz kommen und die spanische Königin darf in Weiß kommen, das ist ja blöd, können unsere Frauen nicht bitte auch in Weiß kommen? Und deswegen haben die anderen Königinnen, die da waren, einige, zumindest die katholischen, durften dann auch weiß tragen.
Okay, also und jetzt Königinnen, die jetzt nicht irgendeiner christlichen Religion angehören oder eben nicht katholisch sind, die können anziehen, was sie wollen? Oder haben die da eh nichts zu suchen? Oder ich kenne mich
also,
nicht aus.
Also nicht katholische Königinnen müssen natürlich schwarz tragen. Ah, einen schwarzen Schleier, das ist ja völlig klar. Also das geht ja nicht anders. Es muss ja auch so ein bisschen Ordnung sein am Königshof.
Und wen hast du noch so getroffen dann da, so von unseren ganzen Leutchen?
Also erstmal habe ich mit großem Interesse gesehen, dass also der Papst länger mit J.D. Vance gesprochen hat und auch mit Zelensky gesprochen hat und auch mit den Vertretern der Europäer. Und ganz offensichtlich liegt jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch von Papst Leo dem 14. zu versuchen, einen Friedensgipfel im Vatikan zu organisieren mit den Kriegsparteien.
Ist doch keine so schlechte Idee, finde ich. Also ich meine, einfach so einen neutralen Boden da, so wie die Schweiz quasi, um den Vatikan zu nutzen und zu sagen, kommt mal hierher, oder was hältst du davon?
Ich fände es ganz toll. Wie gesagt, ich weiß aber, dass die russische Seite mit dem Vatikan ziemlich fremdelt. Also weil... Das hat vor allem was damit zu tun, dass die russisch-orthodoxe Kirche und die katholische Kirche sich ja, nachdem es zu einem Streit kam, also nochmal ganz kurz, wie kommt es zu dem Streit? Der Streit ist natürlich uralt. Die orthodoxen Kirchen und die katholische Kirche teilen sich im Jahr 1054. Dann schafft es aber Papst Franziskus als erstem den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill zu treffen und hatte dann eine große Hoffnung, dass er sagt, wir zeigen mal, dass wir auch was gut sind. Wir erreichen einen Waffenstillstand in der Ukraine. Und zwar ist das eine gemeinschaftliche Aktion der Kirchen, der katholischen mit der orthodoxen Kirche. Und darauf hat Kirill gesagt, niet, will ich nicht.
Aber wie lächerlich das ist, dass diese ganzen Kirchen sich ständig streiten, obwohl sie doch eigentlich an denselben Gott glauben. Das fällt irgendwie nicht so oft auf, kann das sein? Das nervt mich immer total.
Ja, das nervten viele und du hast ja auch völlig recht. Also, und wie gesagt, das war ja auch eine Riesenniederlage, kann man gar nicht anders sagen. Also, weil natürlich fragen sich die Menschen auf diesem Planeten, wozu braucht man eigentlich eine Kirche, wenn die es doch nicht mal schaffen?
Sich untereinander.
Dass zwei christliche Kirchen, also die russisch-orthodoxe Kirche und die katholische Kirche, sagen, okay, wir erwirken einen Waffenstillstand in der Ukraine, aber nix. Also Kirill, der war ja selber, Kirill war ja selber KGB-Agent und der wollte diese Friedensinitiative des Vatikans einfach nicht haben. Seitdem ist zwischen der russischen Seite und dem Vatikan nicht unbedingt große Freundschaft. Deswegen kann ich das verstehen, dass Putin sagt, er will das nicht. Aber der Papst hofft darauf, also weißt du, neue Besen kehren gut, vielleicht schafft er das ja doch zu sagen. Zumal, ich glaube, das ist so eine Überlegung, die Putin interessieren könnte. Natürlich hat Trump nicht wirklich Lust auf einen Konflikt mit dem amerikanischen Papst. Also deswegen denke ich mal, dass sie sich nicht mögen, ist klar. Aber so einen offenen Konflikt wollen die, glaube ich, auch nicht. Nee, deswegen könnte Trump, ich mir vorstellen.
Ja, Trump will auch den Friedensnobelpreis einfach haben. Trump will irgendwie am Ende dastehen als derjenige, der diesen Frieden hingekriegt hat. Egal wo und wie und mit wem.
Ja,
das
genau.
ist sein Ziel. Ja.
Genau, wie damals in Camp David Bill Clinton und so. Mhm. Genau, das schwebt ihm natürlich vor. Deswegen hofft der Papst, dass das was wird. Ob das was wird, keine Ahnung. Mhm. Aber nach diesem Treffen dann in der Basilika musste ich durch die Sicherheitskontrollen wieder raus und es war irre schwierig, weil ich hatte dann ein Treffen. Ach, ich glaube, das hör mal einfach zu, ich hole jetzt mal den Kanzler zu uns.
Ach so, ah, na gut.
Dankeschön. Hey, Englisch.
Das bin ich. Der Papst hat in seiner Rede Wirtschaftssysteme kritisiert, die Ressourcen ausbeuten und arme Menschen an den Rand drängen. Wie kam das bei Ihnen an?
Das war ja auch schon in seiner ersten großen Predigt Gegenstand seiner Worte, dass der Heilige Vater auf solche Dinge aufmerksam machen muss, gehört zu seiner ureigensten Aufgabe. Und natürlich werden wir bei Gelegenheit mit ihm auch darüber sprechen. Ich fühle mich mit dem, was wir soziale Marktwirtschaft in Deutschland nennen, damit nur sehr begrenzt angesprochen. Er spricht sicherlich auch die Ausbeutung von Ressourcen auf anderen Kontinenten an. Das alles sind Themen, die für die große globale katholische Kirche Themen sein müssen. Und deswegen ist das sicherlich voll und ganz richtig, dass er das getan hat. Ich will das nicht kritisieren.
Siehst du? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Respekt. Siehst also ich du? Muss sagen, von der Politik von Herrn Merz fühle ich mich auch immer nur begrenzt angesprochen. Aber ich verstehe natürlich, dass er jetzt so als Mr. ehemals BlackRock, ich habe den Privatflieger und ich zähle mich aber zur Mittelschicht und die armen Leute sind alle keine Leistungsträger. Dass er sich so äußert, das wundert mich jetzt nicht. Aber großartig, dass du mit ihm gesprochen hast.
Ja, das war total schwierig, weil die Italiener haben die Sicherheitsvorkehrungen an dem Tag, kannst du ja verstehen. Also der Luftraum über Rom war geschlossen. Also es gab ein Überflugverbot. Die Flugzeuge, die in Rom landeten, durften nicht über den römischen Luftraum fliegen. Die hatten Angst vor Attentaten. Die haben gedacht, wenn in einer Veranstaltung, wo 120 Staatsoberhäupter sind, ein Flugzeug kracht, dann wird's echt
Ein Albtraum.
Die haben also Kampfflieger und Jets und das war eine Wahnsinnssicherheits- und eine der Sicherheitsvorkehrungen war auch, dass an dem Ort, an dem Kanzler Merz sprechen wollte, der war im Grunde nicht zugänglich, weil die Polizei das alles abgesperrt hat, gesagt, hier kommt keiner durch.
Du stand alleine da?
Nein, ich stand dann vor diesen ganzen Polizisten.
Also, ja.
Nein, ich habe versucht, zu diesem Gespräch zu kommen, aber die Polizei hatte das alles abgeriegelt. Ich habe dann gesagt, also der deutsche Bundeskanzler erwartet, das war der Polizei völlig egal. Die haben gesagt, hier kommt niemand mehr durch. Das ist alles eingefroren. Ich kenne das von anderen Papstreisen auch. Es gibt immer so einen Moment, bei diesen Großereignissen gibt es immer einen Moment, den nennen sie Freeze oder Frozen. Das heißt, sobald sich die ganz wichtigen Leute bewegen, also der Papst, J.D. Vance, Herr Zelensky, also Leute, die ein hundertprozentiges Attentatsziel wären, dann frieren die das ein. Das heißt, ab diesem Moment, wenn die sich bewegen, ist alles zu. Alle Zugänge, krass, und zwar ohne jede Ausnahme. Dann darf überhaupt niemand mehr sich bewegen. Mhm. Und das war leider genau dieser Moment. Also dieser Polizist, der mich auch kannte, der von der Sicherheitsabteilung war, der hat gesagt, das ist jetzt hier Frozen, vergiss ist. Du brauchst gar nicht erst fragen. Hier bewegt sich jetzt überhaupt niemand mehr, solange Zelensky, J.D. Vance und der Papst weg sind.
Naja, das kann ich aber auch verstehen. Aber dass du wieder jeden Polizisten kennst, das finde ich schon wieder großartig.
Auf jeden Fall bin ich da mit dem Fahrrad um den Vatikan rumgefahren, weil es gibt einen Seiteneingang, den sogenannten Perugino-Eingang. Da Das, da ist die Polizei, also die italienische Polizei, nicht mehr zuständig, sondern das ist die Grenze des Vatikans. Das heißt, wenn du an einem Grenzübergang stehst, sprichst du nicht mehr mit der italienischen Polizei, sondern mit der vatikanischen Polizei. Mhm. Und der kannte mich und ich habe da gesagt, passen Sie mal auf. Ich habe gesagt, am Perugino bin ich schon. Du musst da, also der Perugino-Typ, der kennt mich aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du da mit dem Auto reinfahren willst, musst du vorher dein Kennzeichen abgeben. Mhm. Also du kannst ja nicht einfach durchfahren. Mhm. Sondern das muss registriert werden. Das heißt, du fährst mit dem Auto vor, dann steigst du aus und dann guckt er auf sein Kennzeichen und sagt, okay, das stimmt, Sie dürfen reinfahren. Deswegen, wenn du das 100-mal gemacht hast, dann weiß der, wer du bist.
Ja, klar.
Auf jeden Fall, ich stehe da mit meinem Fahrrad und sag, also pass mal auf, vorne lässt die Polizei mich nicht rein. Was ist denn hier? Hat er gesagt, ja, eigentlich ist alles eingefroren. Wir dürfen auch niemanden reinlassen, aber warte mal. Dann waren da noch zwei Kollegen auch vom Fernsehen, wir haben dann gewartet und dann sagte er, okay, der Vatikan hat gesagt, ihr dürft hier rein und dann war das war die einzige Möglichkeit, um zu
diesem... Du hast immer Schleichwege, die Schleichwege des Vatikans, kannst auch nochmal ein Buch drüber schreiben.
Ja, also, aber also den Eingang vom Perugino, den würde ich dir sehr, sehr gerne zeigen.
Ja, das kann also, sehen. Ich bin ja bald da.
Ja, weil also das ist, da habe ich so eine persönliche Geschichte mit. Darf ich dir jetzt nochmal erzählen? Die würde ich
von
so gerne
aus,
erzählen.
Wir haben noch Zeit. Wir dürfen noch einen Moment.
Wenn du durch den Perugino-Eingang durchgehst, dann kommst du etwas hin, was der Vatikan sehr ungern zeigt, das ist nämlich ihre Tankstelle.
Ach so.
Und das Benzin an der Tankstelle kostet, weil es steuerfrei ist, immer ungefähr ein Drittel weniger als in Italien.
Aber da kommt deswegen, ja, der normale Mensch nicht hin, leider.
Nein, aber deswegen gibt es ganz viele Leute, die erbitten von irgendjemandem, den sie im Vatikan kennen, einen Benzinbezugsschein, das gibt es, dann darfst du an dieser Stelle tanken.
Hast du den auch?
Nein, habe ich nicht.
Dann fähr ich auf Fahrrad.
Ja, ich fahre ja mal E-Bike, aber rechts davon, also wenn du jetzt den Perugino-Eingang, der Weg ist so ein bisschen abschüssig, gehst du runter, stehst du vor der Tankstelle. Und wenn du vor der Tankstelle stehst und guckst nach rechts, da ist das Haus der Heiligen Martha, wo Papst Franziskus gewohnt hat. Und links, links gibt es ein Gebäude, in dem wohnte ein total interessanter Mann, das war Kardinal Descours, hieß der. Kardinal Descours war ein Marienfanatiker. Also das war kein Marienbewunderer oder ein Marienfreund, sondern der war ein echter Fanatiker. Und der war, spielte eine zentrale Rolle in einem Marienwunder.
Oh, wieder ein Wunder.
Ach, ja, Wunder. In einem privaten Haus in der Nähe von Rom. In Rom gibt es einen großen Hafen. Kennst du bestimmt, du gehst ja auf Kreuzfahrten, oder? Gehst du nicht auf Kreuzfahrten?
Nee, um Gottes Willen. Klimaverpestung, ja.
Auf jeden Fall, es gibt in der Nähe von Rom einen Kreuzfahrthafen. Civita Vecchia heißt der. Dort legen die Kreuzfahrtschiffe an, die Rom besuchen wollen. Und in der Nähe von diesem Hafen Civita Vecchia gab es eine Familie, die hatten eine kleine, ich würde mal sagen, schätze ich 30 Zentimeter große Muttergottesstatue im Garten stehen. Und die hat Blut geweint.
Natürlich, ja. Echtes Blut. Einfach morgens Blut, Tränen und so. Ja.
Genau. Okay. Dann hat die Polizei die Statue beschlagnahmt, weil sie gesagt hat, irgendjemand betreibt hier total üblen Schabernack.
Ja, das ist auch also meine erste Reaktion.
Genau, deswegen sind da hunderte Leute hingepilgert. Tausende Leute zu diesem angeblichen Blutwunder. Dann hat die Polizei die Statue beschlagnahmt und gesagt, so, wir beweisen jetzt, dass das alles ein Trick ist. Die haben geglaubt, dass in dieser Gipsstatue eine kleine Pumpe versteckt war, die rote Flüssigkeit in die Augen von dieser Muttergottesstatue gepumpt hat. Genau, deswegen haben sie die aufgeschnitten, da war aber nichts drin.
Ja, gut, kann ja jemand von außen was dran geklebt haben.
Ja, genau. Und das Blut erwies sich auch als echtes Blut. Aber die Polizei hat gesagt, das ist ein ganz klarer Betrugsversuch, ganz klare Geschichte. Und dieser Kardinal Descours, der neben dieser Tankstelle wohnte, der war so sauer darüber, dass er persönlich mit einer Ersatzmuttergottesstatue dahin gefahren ist, hat die da aufgestellt und hat gesagt, also eine Muttergottesstatue zu zerschneiden, das ist ja eine Riesensauerei. Und ich glaube an dieses Wunder. Ich glaube, die hat wirklich Tränen geweint.
Und hat dann eine neue hingestellt,
Hat er eine neue hingestellt und dann passierte etwas Unglaubliches.
Ich ahne es.
Nein, du ahnst es nicht, du ahnst es nicht.
Ich dachte, die weint jetzt schon wieder und man hat aber keinen DNA-Vergleich mit der Besitzerin oder Besitzer
des Hauses gemacht. Nein, viel cooler. Der Bischof dieser Stadt, der hieß Grillo, dieser Bischof bekam die zersägte Muttergottesstatue zurück. Also die waren zwei Teile geschnitten. Ja. Die hat er wieder zusammengeklebt. Und in seinen Tresor gestellt. Und Bischof Grillo war ein Wissenschaftler. Der hat hier an der Universität in Rom gelehrt. Also nicht nur Theologie, sondern der hat auch, war spezialisiert auf Philosophie. Hat hochgebildeter Mann. Mhm. Der hatte einen Freund, das war der Chef der Klinik von Civitavecchia, der ist ein bekannter Herzchirurg gewesen. Mhm. Und an einem Morgen sagt also Bischof Grillo zu dem Herzchirurgen, pass mal auf, heute Morgen mache ich eine kleine Messe im kleinen Kreis, zusammen mit meiner Haushälterin. Und wir nimmt vor der Messe die Statue, also die zersägte ja. Muttergottesstatue aus dem Tresor und stellt sie auf den Altar. Mhm. Und in dem Augenblick, in dem er sie in der Hand hat, weint sie wieder Blut.
Ich ahne es. Ja, okay. Und das war jetzt nicht irgendein.
Ja, also. Jetzt wurde die Geschichte kompliziert, mhm. weil die Polizei hat wieder eine Ermittlung aufgenommen und mhm. hat gesagt, das ist jetzt ein Betrugsversuch, aber diesmal vom Bischof. Das Problem war, der Bischof hat als Zeuge ausgesagt, die
und der Arzt.
Haushälterin ausgesagt mhm. und dieser Chefarzt, der mhm. als ein wichtiger Wissenschaftler gilt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann fast 10 Jahre immer wieder versucht, mit Bischof Grillo zu sprechen und habe gesagt, geben Sie doch bitte, bevor Sie diese Welt verlassen, mhm. einfach zu, dass das ein Trick war.
Wie, du hast das nicht geglaubt? Du glaubst es doch immer alles.
Das habe ich nicht geglaubt. Mhm. Und er hat bis zu seinem Lebensende gesagt, nein, das cool. ist wirklich passiert. Und der Herzchirurg, mhm. den ich sehr schätze, ja. hat das Gleiche gesagt, bis zu seinem
aber
Lebensende.
Hat man dieses Blut denn mal untersucht? Da kann man doch ja. rausfinden. Männlich,
ja, menschliches Blut, ja, menschliches Blut, männlich aus der gleichen Blutgruppe, die auf dem Turiner Leichentuch ist.
Ja, natürlich. Ja, gut, das ist die Blutgruppe, die meisten Menschen haben. Aber gut.
Ich ja. wollte ja mhm. nur sagen, ich mhm. wollte ja nur sagen, also wenn ich durch das Perugino-Tor gehe,
mhm. denkst du immer
wie
an den.
Dieses Mal muss ich an Monsignor ja, okay. Descour denken. Der ist längst tot, aber mhm. ich kann mich an dieses Wunder erinnern. Und ich habe ganz, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer gefragt, warum hat dieser hoch angesehene Wissenschaftler, der Herzchirurg mhm. und Bischof Grillo, diese Geschichte erzählt? Also
na gut, am Anfang habe ich gedacht, einfach zu viele Gase so an so einer Tankstelle, die da so ausdünsten, wenn der so eine absolute, so einen Fanatismus da hat. Und da war dann seine ganze Wohnung auch voller Marias, Maria.
Ja, der hat jede Menge, der hat jede Menge, ja, ja. Der hat jede Menge Marienstatuen. Ja. Darauf ist, das ist ja leider eine traurige Geschichte mit einer Marienstatue, und weil darauf ist ja Papst Johannes Paul II. Reingefallen, ja. weil sein Sekretär, sein Staatssekretär, der hieß Agostino Casaroli. Und Agostino Casaroli bekam eine Muttergottesstatue geschenkt. Mhm. Und weil er die also sehr verehrte und weil er eine Muttergottesstatue, die kannst du jetzt ja nicht einfach irgendwo in eine Kiste werfen, sondern der hat die Muttergottesstatue am Ende seines Tisches auf einen Schrank gestellt, mhm. sodass die immer sozusagen den Tisch segnen konnte. Und bei einer Kontrolle, die leider erst 4 Jahre später erfolgte, stellte sich raus, dass in diese Muttergottes eine Kamera eingebaut war.
Ouch.
Und ein Mikrofon und sehr wahrscheinlich der KGB mit Hilfe dieser Muttergottesstatue Casaroli über Jahre und Jahre und Jahre ausspioniert
haben
soll.
Aber wie gut, dass er die nur in sein Esszimmer gestellt hat.
Das Schlimme an der Geschichte war, der Papst Johannes Paul II. War ziemlich sicher, dass eine der größten Katastrophen aus seinem Pontifikat, die haben in Ungarn mal eine ganze Reihe von Arbeit, das waren Priester, die waren damals Arbeiter getarnt, festgenommen und die sind alle im Knast gelandet. Und er glaubte, dass die Liste dieser Männer mal bei Tisch vor dieser Mutter Gottes mit der Kamera vorgelesen wurde, sodass es zu dieser Massenverhaftung in Ungarn kam.
Aber wo ist denn der liebe Gott, wenn man ihn da mal braucht? Da müsste doch da ein bisschen, wenn der solche Wunder bewirken kann, so in Italien und in Spanien gleichzeitig und da irgendwo das Blut rausfließen lässt, echtes Blut, das er noch irgendwo aus Turin von damals, vom Leichentuch da noch irgendwie abgezwackt hat, wie auch immer, dann kann er doch in so einem Moment, muss er doch seine eigenen Leute schützen. Findest du nicht?
Ja, das macht er ja auch, soweit er kann, aber du weißt ja, der Wille des Menschen ist frei.
Ja,
wenn der Geheimdienst
die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja.
Genau, wenn der Geheimdienst des Russen also da eine Kamera einschleusen will, die in der Mutter Gottes versteckt ist, dann kann der liebe Gott die ja nicht einfach explodieren lassen. Also das
weiß ich nicht, kann ja vieles. Du wolltest mir, da fällt mir nämlich gerade ein, du wolltest mir noch was von irgendeinem Heiligen, so einem YouTuber erzählen. Also
so,
das
ja.
Meine Güte, das waren ja auch wieder Geschichten, die du angedeutet hast.
Ja, Carlo Acutis, Carlo Acutis ist eine wirklich hochinteressante Geschichte aus einem ganz einfachen Grund, weil der sollte selig gesprochen werden. Mhm. Aber
selig und heilig, ganz kurz, ist das dasselbe? Ich bin ja ganz blöd.
Nein, das ist ganz einfach. Also bei Seligsprechungen bedeutet, dass du in deiner Diözese zu diesem Heiligen, also zu diesem Seligen beten darfst. Also nehmen wir mal, du wohnst in der Nähe von Hamburg. Mhm. Also wenn das, wenn jetzt im Bistum Hamburg jemand selig gesprochen wird, dann kannst du in die Kirche gehen und zu dem beten.
Sonst dürfte ich das nicht, wenn ich da nicht innen.
Richtig. Wenn du in einem anderen Bistum bist, dann gilt das nicht. Mhm. Wenn du aber heilig gesprochen wirst, dann kannst du, egal in welcher Kirche, zu diesem Heiligen beten.
Das finde ich aber schon wieder ganz schön absurd. Ne? Ich darf doch wohl beten, zu wem ich will.
Und das Zweite ist, wenn du selig gesprochen wirst, musst du ja, habe ich ja schon gesagt, ein Wunder wirken aus dem Himmel. Und wenn du heilig gesprochen bist, musst du zwei Wunder wirken. Eins reicht
nicht. Das ist ja wie mit Zusatzzahl. Ja. Okay. Und wie war das jetzt mit deinem YouTuber? Also der hat ein Wunder bewirkt. Also der arme junge Mann ist gestorben. Woran ist der gestorben?
Ja, mit 15, ganz tragisch. Also das ist eine ganz furchtbare Geschichte im Grunde, weil er kommt aus einer sehr, sehr, sehr vermögenden Familie. Mhm. Hat ein ganz normales Leben. Im Jahr 2006 der geht in die Schule, die haben zusammen, machen Ferien, alles ist okay. Und am Ende der Ferien hat er so eine leichte Erkältung. Die Mutter macht sich keine großen Sorgen, sagt, naja, das ist ein bisschen zu oft am Meer gewesen. Ja. Das wird aber ein bisschen schlimmer. Dann sagt sie, na gut, der hat wahrscheinlich, dann diagnostiziert ein Arzt, der hat vielleicht Mumps, das könnte sein. Es stellt sich aber raus, dass er eine ganz furchtbare Form von Leukämie hat und stirbt also innerhalb weniger Tage.
Ach, Mann.
Und das ist wirklich ganz tragisch. Und seltsamerweise ist aber dieser junge Mann, hat die Familie, die sehr vermögend ist, haben auch ein Haus in Assisi. Mhm. Und er möchte, das hat er seiner Familie noch vor seinem Tod gesagt, in Assisi begraben werden. Und zu diesem Grab pilgern jetzt sehr viele junge Menschen, weil der im Internet sehr aktiv war. Mhm. Also der hatte eigene Internetseiten, das war 2006, heute ist das ja alles viel lange her. Und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt. Der hat jetzt im Internet nicht irgendwelche Fotos geguckt oder so Sachen gemacht, die Leute im Internet machen. Nein, sondern er hat sich für eine ganz besondere Art von Wundern interessiert, nämlich für eucharistische Wunder. Und über eucharistische Wunder hat er im Internet eine eigene Seite gepflegt. Jetzt willst du wissen, was sind eucharistische Wunder?
Ich wollte es gerade fragen, jetzt bin ich ja schon wieder.
Also das wichtigste eucharistische Wunder beginnen am Bolzenasee. Also wenn du uns besuchen kommst, meine Frau heißt ja Kerstin, das kommt von der heiligen Christina. Also Kerstin ist ja im Grunde nur die Verballhornung.
Die norddeutsche Form. Ja,
ja, das ist sozusagen die Verballhornung des echten Wortes Christina. Aber es ist nun mal so, damit müssen wir nun mal leben.
Ja.
Zu ihrer Zeit, als sie geboren wurde, gab es ja viele Christinas. Mhm. Also diese heilige Christina, die wird also in der Nähe vom Bolzenasee, in einem Ort, der heißt Bolzena, auf, glaube ich, 22 Arten umgebracht, immer wieder.
Mhm.
Ja, und also sie wird in heißes Fett, also in kochendes Fett gestaucht, das überlebt sie. Ihr wird der Kopf abgeschnitten, glaube ich, das überlebt sie auch. Also man versucht also, immer wieder, sie zu töten.
Gott, also jetzt bin ich ja völlig, okay.
Aber die heilige Christina wird, glaube ich, erst beim 22. und 23. Versuch, sie umzubringen.
Und wer versucht das da immer?
Ihr Vater, der ist stinksauer auf seine Tochter, weil die will einen römischen Offizier nicht heiraten, der ist Heide, sondern sie will Christ sein und das passt ihm nicht und deswegen will er sie, wie gesagt, also...
Was für eine wilde Geschichte, aber wir hoffen, dass sie nicht stimmt. Ja.
Auf jeden Fall, diese gute Christina wird also verehrt in Bolzena. Und in diesem Ort Bolzena kommt, also im 13. Jahrhundert, kommt ein Pater, ein Priester, der pilgert auf den Weg nach Rom und der zweifelt an der Realpräsenz Christi in der Hostie. Mhm. Also der Katholik glaubt, dass wenn die Hostie auf den Altar gestellt wird und die sogenannte Wandlung passiert, ja, dann ist sozusagen Christus wirklich in diesem Stück Brot.
Okay, diese Oblade, so kenne ich das noch aus unserer Kirche. Ist das bei euch auch so, Obladen? Ja,
es sind auch so Obladen. Ja, auf jeden Fall, das Problem ist, der Priester glaubt das jetzt nicht mehr. Und weil er das nicht glaubt, hält er also einen Gottesdienst in Bolzena, nimmt bei der Wandlung die Hostie hoch und dann fließt jede Menge echtes Blut aus der Hostie.
Blutrünstig in eurer Kirche, ja.
Aus der Hostie heraus, also der ist also fix und fertig, weil also Jesus jetzt tatsächlich in der Hostie ist und es gibt jede Menge Blut. Und dann bauen die eine wunderschöne Kirche. Also das würde ich dir wirklich wahnsinnig gerne mal zeigen.
Wenn er über Blut fließt, überlege ich mir das nochmal.
Nein, also wenn du vom Bolzenasee in Richtung in Richtung Inland, nach Umbrien fährst, kommst du auf eine Stadt, die heißt Orvieto. Und wenn du musst, am besten ist es im Winter, also im Sommer ist es gar nicht so toll, im Winter ist es ganz toll, wenn so ein bisschen Nebel ist, weil dann sieht das so aus, als würde diese Stadt über den Wolken schweben, weil die ist auf ein Hochplateau gebaut. Okay. Und drumherum sind also Täler, und wenn es ein bisschen neblig ist, sieht das wahnsinnig aus, wenn du auf diese Stadt zufährst, weil dann scheint dieser riesige Dom auf den Wolken zu schweben.
Du musst mal ein Foto machen, ja.
Ja, und in dieser Kirche ist dieses Tischtuch, auf das das Blut gerieselt ist, also aufbewahrt.
Und hat
das
man auch eine DNA-Probe genommen und mit dem Turiner Grabtuch verglichen?
Ja, natürlich, das ist auch alles
Blut. Alles dasselbe, ja. Ja, ja.
Genau, und das ist also ein ganz wichtiger Wallfahrtsort. Und das ist sozusagen das erste eucharistische Wunder.
Gut.
Das heißt,
jetzt müssen wir nur die Brücke zu unserem YouTuber wieder finden.
Genau. Und dieser YouTuber, Carlo Acutis, der hat sich für diese Wunder unheimlich interessiert. Und die hat er alle aufgeschrieben, weil es gibt nicht nur ein eucharistisches Wunder, sondern es gibt jede Menge eucharistische Wunder. Also
und
da immer
fließt
wieder
immer das ganze Blut wieder? Ja, ja, oder?
Also das Blut fließt, oder zum Beispiel, es gibt ein ganz berühmtes Wunder, und das, jetzt kommen wir endlich dazu, warum der überhaupt so verehrt wird. Eines dieser Wunder betrifft Argentinien, und zwar die Diözese von Papst Franziskus.
Aha.
In der Amtszeit von Papst Franziskus, als der Bischof von Buenos Aires ist, ereignet sich nämlich ein eucharistisches Wunder. Das ist also so, ein Pfarrer hat also einen ganz normalen Gottesdienst gemacht, und in dem Gottesdienst fällt ihm eine Hostie nach unten. Die kann man jetzt nicht einfach in den Müll werfen, sondern die katholische Kirche schreibt vor, die muss in Wasser aufgelöst werden.
Ach. Also weil da ja Jesus drin ist, oder wie?
Richtig. Also nimmt er diese Hostie, legt sie in einen Behälter, um sie in Wasser aufzulösen. Und nach einigen Tagen guckt er drauf und kann es nicht fassen. Aus dieser Oblate, die, wie du immer sagst, aus dieser Hostie, ist ein Teil eines menschlichen Muskels geworden.
Wie bitte? Laborzüchtung da.
Genau.
Jetzt
passiert etwas bis heute Unerklärliches. Diese Probe, die aus der Kirche in der Nähe aus Buenos Aires stammt, wird an einen amerikanischen Chirurgen geschickt. Der ist ein Wissenschaftler für Herzmuskeln. Und der attestiert in einer Expertise seiner Hochschule, das ist wirklich der Teil eines menschlichen Herzmuskels. Der konnte auch sagen, linke Herzklappe oben, und der beschreibt das ganz genau.
Was sind denn da für Keime in diesen Schalen? Also das macht mir ein bisschen Angst.
Auf jeden Fall, das ist so unglaublich, dass der damalige Erzbischof von Buenos Aires, also der spätere Papst Franziskus, sich einschaltet und sagt,
das ist ein Wunder.
Wie zum Henker kann der Teil eines menschlichen Herzmuskels in diese Schale gelangt sein?
Weil das bestimmt Jesus' Herzmuskel war.
Ist das ein Betrug? Hat das da jemand reingeschmuggelt? Ist das ein Wunder? Und
also
das
man sagt,
lässt
das ist ein Wunder, und das ist dann aber von Wunder von dem YouTuber, oder wie?
Und dieses Wunder lässt Franziskus untersuchen. Und der YouTuber schreibt also ganz ausführlich über das Wunder, was damals in Argentinien passiert ist, über den Herzmuskel, interviewt diesen Arzt in Amerika, der sagt, das ist wirklich ein Teil eines Herzmuskels. Und dadurch, dass dieser junge Mann dieses Wunder so berühmt gemacht hat, und andere Wunder, davon erzähle ich dir in der nächsten Folge, es gibt noch jede Menge eucharistische
Wunder. Ich freue mich so. Ich muss ja auch über die ganze Wunderkommission noch mal reden und wie das geht alles. Ja, egal. Ja.
Genau, und weil er also dieses Wunder so bekannt gemacht hat, wird auch er selber sehr bekannt. Und jetzt pilgern, und jetzt gibt es auch einen ganz einfachen Mechanismus. Also Assisi ist eine Stadt, die hat wenige tausend Einwohner, da pilgern aber bis zu 1,5 Millionen Menschen im Jahr hin. Also in Assisi sind sowieso immer viele Pilger. Ja. Also im Gegensatz zu deiner Stadt Hamburg, in Assisi wimmelt es
ja,
von
gut,
Pilgern.
Franz von Assisi halt, ja.
Richtig. Und als sich dann rumspricht, auf einem Friedhof in Assisi liegt ein anderer junger Mann, der genau wie der heilige Franz von Assisi sehr jung war und ganz begeistert war vom lieben Gott. Deswegen pilgern auch Menschen zu dem Grab von Carlo Acutis. Und es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Bis die Kirche irgendwann sagt, das ist ja irre. Da gibt es einen jungen Mann, der wird von Hunderttausenden von Menschen verehrt. Und dann stellt sich raus, der hat auch tatsächlich aus dem Himmel ein Wunder gewirkt.
Aber welches Wunder hat er denn jetzt bewirkt? Weil das von dem Herzmuskel ja nicht, weil da lebt er ja noch.
Das erzähle ich dir doch in dieser Folge nicht mehr, mein Schatz.
Oh, nein, du machst mich ja irre. Du machst mich wahnsinnig. Jetzt muss ich wieder eine Woche warten.
Das erzähle ich in der nächsten Folge, was für ein Wunder er gewirkt hat. Aber ich kann dir sagen, dadurch, dass Zehntausende, Hunderttausende Menschen dahinströmen, beschließt der Vatikan, den sprechen wir selig.
Ja, super Influencer, noch nach dem Tod, ja.
Genau, der hat also durch seinen Internetauftritt und junge Menschen fühlen sich in der Tat mit dem verbunden. Die sagen, das ist ja cool. Also, der hat damals schon geinfluenced und der ist auch, und das ist wirklich spooky, in seinen Turnsachen, also in seinen Sportsachen, weil er auch sehr sportlich war, in einem Glassarg in
wie Stewittchen.
Ja, genau, der ist in einem Glassarg in Assisi aufgebahrt. Das ist insofern ziemlich spooky, als er hat eine Maske auf, das ist nicht sein echtes Gesicht, sondern er hat eine Maske aus einem Plastik und auch ein Teil des Körpers ist also rekonstruiert worden, aber der liegt in diesem Glassarg, die echte Leiche. Und da pilgern also jedem...
Splatter-Movies sind ja harmlos gegen die katholische Kirche. Also meine Güte, jetzt liegen da Leichen mit rekonstruierten Teilen und Blut spritzt und fließt und Köpfe und in Öl werfen. Meine Güte, du machst mich fertig.
Ich glaube, du siehst das so ein bisschen einseitig. Also im Grunde
vielleicht erzählst du es einseitig.
Ich glaube, es geht ja im Grunde immer um die Allmacht. Also ich glaube, weißt du was, ich habe das Gefühl, wir müssen diese ganze Geschichte mit Christina, das liegt mir auch am Herzen, weil meine Frau davon ja betroffen ist sozusagen.
Ja, natürlich.
Wie gesagt, die trägt ja
überhaupt
Namen.
Thema Femizide, Frauen, die umgebracht werden, weil sie Frauen
sind. Ja, also ich glaube,
da müssen
das
wir
mit
mal drüber reden. Und das Frauenbild.
Ich glaube, das mit der Christina, das müssen wir, glaube ich, dir das nächste Mal, das erzähle ich dir, glaube ich, nochmal genauer.
Also erstmal löst du jetzt endgültig dann mal dieses Wunder. Du kannst mich ja nicht von Folge zu Folge mit so einem Wunder, wie so eine Möhre vor dem Esel, der Esel läuft immer hinterher.
Was ist denn mit deinem Wunder eigentlich?
Mit meinem Wunder? Ach, der alte gammelige Arm von Stade. Ja. Den haben wir nicht gefunden. Aber jetzt am Wochenende, letzte Woche war keine Führung, aber nächstes Wochenende ist eine Führung in diesen Klosterruinen in Stade und da habe ich mich angemeldet.
Das ist ja wunderbar.
Das stattfindet. Wunderbar, genau, das hast du richtig gesagt. Und dann werde ich dir berichten.
Du weißt, wonach du suchen musst, richtig?
Nach so einem alten Arm.
Was weißt du noch, was für ein Arm das war?
Von einer Frau, die nicht aufhörte zu tanzen und zu singen.
Richtig. Mhm. Das heißt, du gehst jetzt auf deine erste Pilgerreise.
Ich gehe auf meine erste Pilgerreise, mal sehen, was ich Und ich bringe dir deine heilige Reliquie oder wie ihr das nennt mit. Und vielleicht steht mir auch noch eine Marienstatue irgendwo hin. Darf ich das auch als Nicht-Katholikin? Vielleicht,
kein Problem.
Aber es gibt keine Wunder, wenn da nicht Katholiken mit drin involviert sind.
Es gibt jede Menge Wunder, wenn da keine Katholiken sind.
Aber
Problem.
Heilig gesprochen wird man nur, wenn man auch selbst katholisch ist, oder?
Nein. Da gibt es auch Ausnahmen. Das ist keine, das absolute Chance. Gut. Ich muss jetzt auch pilgern, sozusagen, weil ich habe drei Lesungen vor mir. Ich bin am Donnerstagabend in Dieburg, dann bin ich morgen in Telgte, danach in Oer-Erkenschwick und dann bin ich in Zürich.
In Zürich bin ich. Gut, ja.
Siehst du? Also das ist
na Mensch, da wollen wir doch mal hoffen, dass wir die alten brav zuhören, dass keine Hostien irgendwo runterfallen, kein Blut fließt.
Und nächste Woche erzähle ich dir dann alles ganz genau, wie das weitergeht mit dem Wunder von dem Carlo Acutis und diese vielen, vielen Arten, wie die heilige Christina die Attentate ihres Vaters überlebt hat. Und da gibt es auch ein
Fest.
Keine
Krimis. Ja, da gibt es ein Fest.
Abgesehen davon müssen wir natürlich nächstes Mal unbedingt darüber reden, weil der Papst geht bald auf Reisen.
Ach so, und gehst du mit eigentlich? Ja, nee, du musst ja dein Buch über ihn schreiben.
Ich hoffe, dass ich mitkomme. Ja, der Papst will in die Türkei reisen, weil es hat im Jahr 325 ein Treffen aller Bischöfe gegeben, von Tausenden von Bischöfen damals schon, in der heutigen Türkei, in Nicea. Und da ging es darum, dass ihr da oben, weil du bist ja sozusagen langobardischer Herkunft, das ist dir wahrscheinlich gar nicht klar. Oder
wir auch nächstes Mal, ja.
Ja, die hatten also lange Bärte und rote Haare.
Ja, letzteres könnte klar. Ansonsten geht es noch mit der Gesichtsbehaarung, habe ich noch halbwegs im Griff. Ja.
Okay, also die gute Langobarden, die haben ja was nicht verstanden, worum es in Nicea ging. Weil in Nicea geht es ja darum, also die einen sagen, es gibt Gott Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Mhm. Und dann sagen die anderen, das ist ja totaler Blödsinn. Ja. Entweder gibt es einen Gott, dann gibt es nur einen Gott. Wie können das denn drei sein? Und das kapieren die Langobarden
nicht. Ich kapiere nicht, warum das immer so ein reiner Männerhaufen sein muss und wieso man Gott immer als männlich definiert. Können wir auch mal drüber reden.
Ja, ich glaube, das machen wir dann das nächste Mal. Aber ich freue mich schon auf die vielen Wunder und auf die Christina, die auf so viele Art und Weisen umgebracht wird.
Und ich freue mich, dass ich den Arm in Stade finde. Ich werde verrückt.
Ah ja, der Arm in Stade. Also da bin ich ganz scharf drauf. Alles, was du dazu rauskriegst, ganz genau. Der Tanz von Stade, das wäre ganz toll.
Ich tanze da einfach ein bisschen. Ich könnte ja tanzen und singen.
Ja, du solltest auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ziemlich gefährlich. Wenn da gerade einer Gottesdienst liest und du fängst an zu tanzen, dann könnte das ein ganz übles Ende nehmen. Vergiss das nicht. Weil damals haben die ja getanzt, jahrelang, jahrzehntelang.
Ich weiß wohl, das wolltet ihr ja wieder nicht. Ihr seid auch spaßbefreit manchmal. Ja. Na gut, wir können es nicht trennen, Liebe. Aber wir müssen das jetzt. Du musst los.
Alles klar, wir sehen uns nächste Woche.
Bis nächste
Alles
Woche.
Gut, meine
tschüss,
Liebe.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.